Ich habe wenig Träume, muss ich sagen. Aber einen Traum habe ich. Den Traum vom großen Tisch. Ich träume eigentlich davon, dass ich irgendwann mal ein richtig großes Haus habe mit einem Riesenkamin und einem Eichentisch davor, an dem man dann zu 10, zu 15 sitzt, gemütlich zusammen isst, klönt, austauscht und einfach Gemeinschaft hat. Wenn man so sich umguckt, dann sieht man, dass diese Gemeinschaft, die so an solchen Tischen herrscht, mittlerweile so ein bisschen verkommt. Wir waren letztens zu Besuch bei Verwandten. Da haben wir auch zusammen gegessen. Oder da durfte dann jeder kommen, wann er wollte. Dann, ja, fangt einfach mal an, wurde gesagt. Und das war nicht das, was ich mir unter einer Tischgemeinschaft vorstelle. Früher war das anders. Ich habe einen Film über Thomas Mann gesehen. Da war es so, wenn jemand nicht rechtzeitig kam, dann musste er draußen bleiben. Ne? Und dann wurde natürlich auch, da musste man gegenseitig Rücksicht nehmen. Und es ist eine wichtige Zeit für die Gemeinschaft, so ein Essen. Das ist eine Zeit, in der man miteinander spricht, mit der man miteinander teilt, in der man füreinander da ist. Und es ist ja auch so, dass Essen, gemeinsames Essen, Festessen, wichtige Stationen im Leben markieren. Es gibt immer, zur Geburt gibt es ein Essen, zur Hochzeit gibt es ein Essen. Und ich glaube, wir suchen immer Gelegenheiten, in denen wir dann zusammenkommen können, um gemeinsam zu speisen, was ja auch dann teilweise sich als Hüftgold erweist und dann sichtbar wird auf unseren Wagen. Aber ich denke, dass das gemeinsame Essen auch ganz, ganz wichtig ist, um Familie zusammenzuhalten. Und für mich war es immer sonntags morgens das Wichtigste, dass wir gemeinsam gefrühstückt haben. Dass wir zumindest an dem Tag dann gemeinsam zusammengesessen haben. Und Uli hat sich auch sehr intensiv um das Thema Gemeinschaft am Tisch des Herrn dann auch bemüht und viele, viele Beispiele aus dem Alten Testament zitiert, in denen das Essen ganz wichtig war. Eine Siegesfeier beispielsweise. Oder eine Versöhnungsfeier. Auch ein Essen zum Darstellen der Vergebung. Friedensfeiern gibt es im Alten Testament eine ganze Menge. Und immer wird es begleitet mit einem gemeinsamen Essen. Und auch im Neuen Testament lesen wir im Gleichnis vom verlorenen Sohn, dass natürlich die Ankunft des verlorenen Sohnes ein Festmahl wert war. Und dass der Vater sogar sein bestes Pferd im Stall sozusagen, aber nein, seinen besten Hammel, dann eben auch opferte, um dieses Mal richtig auszustatten. Und auch Gottes Reich selbst wird mit einem Festmahl verglichen, zu dem wir alle geladen werden. Natürlich, auf der anderen Seite, in Sprüche 17,1 steht, besser ein trockenes Brot und Eintracht als ein großes Festmahl und Streit. Das gehört natürlich dazu, dass so ein Mahl, das man gemeinsam zu sich nimmt, dann eben begleitet wird von Gemeinsamkeit, Gemeinschaft und nicht von Streit. Ich denke aber, insgesamt kann man sagen, nichts eint Menschen untereinander und auch Menschen und Gott mehr als Essen und Trinken. Weshalb erzähle ich das Ganze? Was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Ich denke, wir haben so eine gewisse Liturgie für unseren Gottesdienst, die auch bei uns sich mittlerweile festgeschrieben zu haben scheint, wie die sogenannte Agenda in der evangelischen Kirche, die dann wenig mit dem ursprünglichen Gottesdienst zu tun hat, wie wir im Neuen Testament, insbesondere aus der Stelle, die Anja vorgelesen hat, heraus kennen. Die ersten Gemeinden scheinen ein ziemlich lockeres Gottesdienstverständnis gehabt zu haben. Außerhalb Jerusalems zumindest. Da gab es verschiedene Teile, so Briefe wurden verlesen, es wurde zusammen gegessen und im Laufe des Essens wurde dann auch das Herrenmahl gehalten. Und das Ziel dass diese Zusammenkünfte hatten, waren ganz klar. Erstmal Anbetung Gottes, Verherrlichung Gottes, Liebe und Auferbauung und natürlich auch die Verkündigung des Todes Jesu und seiner Auferstehung. Und weil das Ziel Auferbauung und Liebe war, nannte man das Agape-Mahl. Im neutestamentlichen Griechisch bedeutet Agape Gottes reine und göttliche Liebe. Bedingungslose, einseitige, befreiende, auf den anderen zentrierte Liebe. Das bedeutet aber auch, sich zufrieden geben mit etwas, das heißt den anderen annehmen und jemanden mit Achtung behandeln bzw. bevorzugen. Das war das Agape-Mahl. So sind Gottesdienste im Neuen Testament beschrieben worden. So wurden Gottesdienste auch gefeiert damals. Ja, und dann kamen die Korinther. Und anscheinend haben die in ihrem Gottesdienst ein bisschen Mist gemacht. Ich weiß nicht, jedenfalls scheint es so stark gewesen zu sein, dass Paulus dann einschreiten musste und dann eben diesen ersten Korintherbrief schrieb, in den er sie dann zur Ordnung rief. Und aus diesen Stellen, die Anja auch vorgelesen hat, scheint sich dann die Gottesdienstordnung entwickelt zu haben, die wir auch teilweise als festen Fahrplan für unseren Gottesdienst ansehen und die natürlich in der katholischen und in der evangelischen Kirche ganz starr als Fahrplan für den Gottesdienst dann auch benutzt werden. Aber wenn man das sieht und liest, was hier im Neuen Testament geschrieben ist, dann gibt es für uns eigentlich keines oder keine festgeschriebene Form für das, was Gottesdienst ist. Und so wie es aussieht, hat keine Form, kein Stil, keine Art, wie der Gottesdienst gefeiert wird, Recht auf Absolutheitsanspruch. Immer ist aber zu bedenken, das, was Paulus sagt, dass es zum Aufbau der Gemeinde dienen muss. Was ist denn das, was Gottesdienst ausmacht? Wir kommen noch zunächst zusammen deswegen, weil Jesus unser Herr ist, weil uns seine Liebe angezogen hat, weil wir uns von ihm angenommen fühlen, weil wir wissen, so wie Joachim es auch beschrieben hat, dass sich in ihm die Prophezeiung des Alten Testaments erfüllt, dass er den Weg zu Gott uns eröffnet hat. Und die Ziele, die wir haben, wenn wir zum Gottesdienst zusammenkommen, ist zunächst mal Gott zu loben. Das ist die Gemeinschaft und die Verkündigung. Anderen Menschen zu sagen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er lebt und dass er uns leitet. Und ich denke, die wichtigsten Elemente, die wir herauslesen können aus dem, was im Neuen Testament steht, ist einmal das Gebet. Das gemeinsame Gebet füreinander, für andere, die Anbetung Gottes vor allen Dingen, dass wir ihn loben, in den Mittelpunkt stellen. Und auch Gesang, sagt Paulus, ist ein Teil des Gottesdienstes. Die Verlesung des Wortes Gottes, damals in Form der Briefe, die die Apostel an die verschiedenen Gemeinden geschickt haben. Und hier haben wir auch in der Stelle, die Anja gelesen hat, es gehört, es war damals eben auch Zungenrede, gang und gäbe, die dann eben begrenzt wurde dadurch, dass jemand da sein musste, der diese Zungenrede auslegt. Aber ein wichtiges Element ist auch die prophetische Rede. Und diese prophetische Rede hat ein ganz bestimmtes Ziel, wie es auch von Paulus genannt ist, gegenseitige Hilfe, Ermutigung und Trost. Und wenn man das so liest, was Paulus zum Thema Gottesdienst schreibt und auch in den anderen Briefen vorkommt, dann sieht man, dass es in den Gottesdiensten eigentlich keine Hauptakteure gibt. Jeder von uns trägt zum Gottesdienst bei. Und ein wichtiges Element oder das wichtigste Element selbst des Gottesdienst ist natürlich das Herrenmahl. Wie gesagt, das Herrenmahl ist erstmal die Erinnerung daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Und Paulus sagt im 1. Korinther 11 auch, dass wir mit jedem Mal, mit dem wir das Herrenmahl feiern, den Tod des Herrn verkündigen. Und im Lukas 22, 15 sagt Jesus: Ich habe mich so sehr gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich in den Tod gehe. Und das gemeinsame Mahl war für ihn auch die Möglichkeit, sich auszutauschen, den Jüngern, die bei ihm waren, zu erzählen, was ihn bewegt, wie es weitergeht, aber auch darüber, die Gelegenheit, über Probleme zu sprechen. Denn ein zentrales Thema im Passamahl, das uns überliefert ist, ist ja auch die Bekanntgabe, dass Judas ihn verraten würde. Insgesamt hat Jesus gesagt, dass dieses Passamahl, das sie gehalten haben damals, das Vorbild für die zukünftige Gemeinschaft, in der sich die volle Bedeutung des Passamahls erfüllen wird, sei. Ich gehe jetzt zunächst mal ein bisschen auf das Passamahl ein, weil ich denke, es ist ganz wichtig zu erkennen, was wir hier eigentlich tun und wie das ursprüngliche Vorbild ist. Uli hat das auch sehr gut herausgearbeitet in seiner Handreichung, die er geschrieben hat, dass es eben so ist, dass das Abendmahl im Rahmen eines Passamahls stattfand. Die Jünger wurden zum Zubereiten des Passamahls an einen vorherbestimmten Ort in der Hauptstadt von Jesus gesandt. Und damit steht das Mahl unter dem Vorzeichen der Erinnerung an Gottes Befreiungstat für sein Volk Israel. Und es war das Passamahl, das Mose damals eingesetzt hat. Und das hatte eine bestimmte Liturgie, einen bestimmten Ablauf, dieses Passamahl. Und Jesus selbst war sozusagen der Hausherr, der dieses Passamahl leitete. Und er übernahm so die Rolle des jüdischen Hausvaters, der dann die ungesäuerten Brote, die den Juden vorgeschrieben waren, in der Hand, Gott dafür dankt. Er spricht eine sogenannte Beracha, einen Segen, der zu Beginn jeder Mahlzeit gesprochen wird, nämlich: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der das Brot aus der Erde hervorbringt. Und dann bricht er das Brot und reicht es den Anwesenden weiter. Und der Kelch, von dem dann die Rede ist, entsprach dann dem dritten Segensbecher bei einem Passamahl, der nach der Mahlzeit gereicht wurde. Und während sie dann aßen, so lesen wir es im 1. Korinther 11, deutet dann Jesus das Geschehen. Er sagt zum Brot: Das ist mein Leib für euch gegeben, zum Wein: Das ist mein Blut für die vielen vergossen. Und es klingt dann so wie wir es hier lesen, als ob das direkt hintereinander von Jesus gesprochen worden ist. Und so feiern wir es ja auch sonntags in unserer Herrenmahlfeier. Aber wenn es stimmt, dass das ein Passamahl war und aus dem Wissen heraus, wie das Passamahl abgelaufen ist, scheint es so gewesen zu sein, dass eben nach den Worten "Das ist mein Leib für euch gegeben" eine ganze Mahlzeit dazwischen lag und erst am Ende Jesus den Kelch nahm und dann sagte: Das ist mein Blut für die vielen vergossen. Ich glaube aber auf der anderen Seite nicht, dass wir etwas falsch machen, wenn wir das Herrenmahl so feiern, wie wir es hier tun. Dass wir es so zusammenfassen und darin uns erinnern an das, was Jesus zusammen für uns getan hat. Aber auf jeden Fall ist das Herrenmahl, das Abendmahl, kein Sakrament in dem Sinne, wie es die katholische oder die evangelische Kirche sieht, keine Handlung, die dadurch wirkt, wie sie stattfindet, vielleicht sogar auf mystische Art. Und so wie es die katholische Kirche dann eben nur durch Priester vollziehbar macht. Dort muss man geweihter Priester sein, um das Abendmahl reichen zu dürfen. Und das ist sicherlich nicht richtig. Ja, ein kleiner Ausflug. Im Griechischen heißt eine der Formeln der katholischen Kirche hoc est corpus. Das ist der Leib Christi. Und daraus leitet sich ein Wort ab, das viel benutzt wird. Hokus pokus. So kann man eben sehen, wie sich dann eigentlich gut gedachte Handlungen dann verselbstständigen und dann zu einem schlechten Beispiel werden. Gut. Aber ich denke, wenn wir uns das betrachten, was ich eben gesagt habe, dann gibt es auch für das Herrnmal im Prinzip keine feste Form. Und auch keine Art, wie wir es tun, hat einen Absolutheitsanspruch. Und wiederum gilt dann die Maxime, dass alles dem Aufbau der Gemeinde dienen muss. Ich will nochmal versuchen zusammenzufassen, was wir im Herrnmal überhaupt tun. Wir erinnern uns an Jesus selbst und seinen Tod. So hat er es uns ja auch aufgetragen. Im 1. Korinther lesen wir davon. Und wir drücken unsere Verbundenheit mit Jesus aus. Wir sagen, dass Jesus unser Herr ist, wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen. Und wir verkündigen seine Vergebung. Und genau seine Auferstehung. Und wir zeigen damit, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben wollen und Gemeinschaft untereinander unter denen, die Gott von Herzen lieben. Das ist das, was wir im Herrnmal meiner Meinung nach tun. So, wenn wir das jetzt alles so Revue passieren lassen, was ich jetzt gesagt habe, dann könnte man sagen, Mensch, eigentlich könnte man ja mal was anderes tun. Wir könnten ja vielleicht den Gottesdienst anders gestalten. Und deshalb habe ich einen Vorschlag, wie wir das vielleicht tun könnten. Am 25.07. haben wir wieder gemeinsames Mittagessen dort eingetragen. Und ich schlage jetzt mal vor, dass wir das anders ablaufen lassen, dass wir es in einem gemeinsamen Frühstück machen. Dass wir uns hier treffen, uns dann hinsetzen, wir eine Runde machen und dann den Ablauf etwas anders gestalten. Wir werden auch wieder beginnen mit einem Lied. Wir werden auch eine Lesung haben und wir werden dann gemeinsam frühstücken. Und während des Frühstücks werden einige Geschwister uns durch Psalmen und kurze Andachten leiten. Also es werden Gedanken ausgetauscht zu dem, was wir eigentlich feiern, nämlich den Tod Jesu und die Auferstehung und seine Vergebung. Und ich denke, dass wir dann im Laufe der Zeit auch Gelegenheit haben sollten, uns auszutauschen, uns gegenseitig zu sagen, was wir besonders mit Gott erlebt haben. Jesus soll in den Gesprächen, in denen wir dann führen, wirklich in unserer Mitte sein. Ich denke, manchmal ist es bei unserem gemeinsamen Mittagessen so, dass wir ganz andere Themen haben, dass wir, ja, über, was weiß ich auch, sprechen über die letzte Segeltour oder wie auch immer, aber zu wenig darüber, was uns bewegen sollte im Verhältnis zu Jesus. Und ich denke auch, dass wir uns gegenseitig mal bei dieser Gelegenheit darstellen sollen, was uns zusammenhält, was uns wirklich bewegt. Und vielleicht gelingt es uns auch, uns in das hineinzuversetzen, was die Jünger damals dachten, als Jesus vor ihnen saß. Als sie mit ihm sprachen, als sie mit ihm aßen, als er ihnen seine Liebe dargestellt hat. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir uns gegenseitig mal erzählen, wo uns der Schuh drückt. Und das ist eine ganze Latte von Sachen, die wir hier haben, aber wir haben dann ja auch Zeit. Wir würden dann ja auch Zeit haben, denn wir haben ja eben auch das gemeinsame Mittagessen geplant. Aber auf jeden Fall wollen wir das Ganze dann abschließen mit einem Herrnmal in der Form, wie wir es normalerweise auch hier feiern. Ich schlage das deswegen vor, weil wir, denke ich, vielleicht auch mal ganz neu über die Sachen nachdenken sollten, die wir hier tun. Weil auch doch das, was wir hier tun, sehr festgefahren ist vielleicht. Ich weiß nicht, wie einige es empfunden finden. Und ich möchte auch allerdings auf der anderen Seite nicht denen irgendwo an Karren fahren, die diese feste Form auch irgendwo brauchen. Es soll einmal etwas Besonderes sein. Das soll keine, sag ich mal, kein Vorbild für zukünftige Versammlungen sein. Aber wie gesagt, es soll mal ein Versuch sein, was anderes zu tun. Und uns auch ja, die Freude an der Gemeinschaft immer wieder neu bewusst machen und die Freude an der Teilhabe am Leib Jesu, so wie es uns aufgetragen ist. Und was das auch bewirken kann, so ein anderer Gottesdienst, ist ja auch, dass wir mal motiviert werden, andere einzuladen, mit uns Gottesdienst zu feiern. Eine andere Art des Gottesdienstes. Damit wir dann auch zeigen, dass es nicht nur darum geht, hier Monolog zu hören, sondern auch wirklich Gemeinschaft zu haben. Das ist natürlich wieder hart ausgedrückt. Wir haben Gemeinschaft, ganz sicher. Denn wenn wir hier den Gottesdienst beschließen, ist immer Gespräch da, Austausch. Und da wird eben vieles auch ausgetauscht und getan, was Gemeinschaft bedeutet. Und man darf auch nicht vergessen, dass in der Woche viel telefoniert wird, viel miteinander geredet wird, viel darüber gesprochen wird, was uns bewegt und wie wir gemeinsam den Weg mit Jesus gehen können. Das ist natürlich mit meinen Mitältesten abgesprochen. Das heißt, das kommt nicht überraschend, denn das ist doch schon ein kleiner, ist mal ganz was anderes. Und ich bitte euch, wenn ihr damit einverstanden seid, euch selbst mal Gedanken zu machen, was ihr dazu beitragen könnt, was ihr mitbringen könnt an Gedanken, vielleicht auch an einem Psalmwort, das ihr besonders eben in diesem Zusammenhang hören wollt. Und wenn ihr wirklich nicht dafür mit einverstanden seid, dann gebt mir Bescheid, dann müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ich hoffe, dass wir so wirklich Gemeinschaft pflegen, miteinander und mit Jesus. Und darum, das ist mein Anliegen. Amen.